Bei uns dreht sich heute alles um die Vielfalt. Aber was ist das eigentlich? Nur das Gegenteil von Einfalt? Das Gegenteil von Eintönigkeit? Oder doch eine Lebenseinstellung? Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. Margarete Endel, Christoph Dierenbacher und Gerd Wagner haben Prominente gefragt, wie sie Vielfalt erleben. Den Rahmen für diese Gespräche bildete der Kursalon Hübner. Dort fand am 30. April zum vierten Mal der Ball der Vielfalt statt. Veranstalter war das Schulungszentrum Equalizent. Die Interviews wurden vor Ort aufgezeichnet. Wir bitten daher um Verständnis, dass es im Hintergrund phasenweise etwas lauter zugeht. Wir haben mit der grünen Nationalratsabgeordneten Alef Korun gesprochen und mit der IBM Österreich-Generaldirektorin Tatjana Opitz. Wir haben mit der Wiener ÖVP-Chefin Christine Mark geplaudert und wir haben mit dem Moderator, Schauspieler und Sänger Alfons Haider geredet. Was wir vorher nicht wussten, drei unserer vier Gesprächspartner und Partnerinnen haben jemand in ihrer Familie, die im Rollstuhl sitzt. Bei Alef Korun ist es eine Tante, bei Tatjana Opitz die Schwiegermutter und bei Alfons Haider eine Nichte. Die spielt in seiner Entwicklung zum politisch denkenden Menschen eine besondere Rolle.
Wie würden Sie denn Vielfalt definieren?
Vielfalt ist das, was heute hier passiert, dass es ohne Grenzen, ohne Balken und ohne irgendwelche Unterschiede heute Menschen gibt, die sich hier treffen. Egal, wie sie ausschauen, wie alt sie sind, wie schön sie sind, wie reich sie sind, welche Bedürfnisse sie haben, welche besonderen Fähigkeiten sie haben, das ist für mich Vielfalt. Und dass uns in unserer Vielfalt und Streben nach Vielfalt und Freiheit niemand vorschreibt, was richtig ist. Das hat jeder selbst zu entscheiden.
Wie schaut es denn da aus mit den Bedürfnissen von Menschen, die eine homosexuelle Orientierung haben? Gibt es da auch Dinge, die man unbedingt aus dieser Welt verbannen sollte oder niederreißen sollte?
Jede Art von menschlicher Unterdrückung, egal ob das jetzt eine Abscheu vor Behinderung ist oder eine Abscheu gegen Religion oder eine Abscheu gegen sexuelles Leben, ist ein Verbrechen meiner Meinung nach. Da sind die Homosexuellen nicht hervorzuheben. Wir leben in einem Land, wo Frauen heute noch schlechter behandelt werden als Männer. Wir leben in einem Land auch, das ein Kinderproblem hat, wo es Kindern sehr schlecht geht. Aber wir leben ja am wunderschönsten Land, das es gibt. Wir haben auch dann natürlich wieder die Menschen in diesem Land, die sofort aufspringen auf jede Hilfsaktion und mitmachen. Aber ich gebe Ihnen recht, dass der Gesetzgeber und dass die Öffentlichkeit, die Gesellschaft aufpassen muss, dass sogenannte Randgruppen, und ich hasse dieses Wort, weil das sind keine Randgruppen, die stehen in der Mitte des Lebens, dass die endlich gleiches Recht und gleiche Lebensqualität bekommen sollen. Ich kämpfe seit 15 Jahren, seitdem ich bewusst denke, also ich habe relativ spät zu denken angefangen, wie Sie merken, erst mit 35, weil ich da begonnen habe, mich für behinderte Menschen einzusetzen. Wir haben noch sehr viel Arbeit. Ich glaube, dass wir in Österreich eh schon sehr, sehr weit vorne sind. Wenn wir in den Süden schauen, wenn wir in den Osten schauen, ist ganz schlimm. Aber trotzdem, auch in Österreich ärgere ich mich manchmal, warum es oft Gehsteige gibt, wo ich genau weiß, dass meine Nichte, die auch im Rollstuhl sitzt und ohne den Rollstuhl nicht fortbewegen kann, einfach nicht aufkommt. Das gibt es noch immer und das muss man versuchen zu ändern. Ich glaube aber, dass wir eh schon am richtigen Weg sind. Aber es ist halt langsam, das gebe ich zu.
Was haben Sie gemeint? Mit 35 haben Sie erkannt?
Ich habe bis 35 ein erfolgreiches Leben gehabt, aber ich habe mich immer mehr um mich gekümmert. Ich habe mich um meine eigenen Belange gekümmert. Erst mit 35 dann, wie gesagt, ich bewusst zu denken begonnen habe, also vor 18 Jahren jetzt, Gott sei Dank, waren mir andere Menschen dann im Endeffekt genauso wichtig und vor 10 Jahren waren es mir dann wichtiger als ich selbst. Ich glaube auch, dass das eine Entwicklung bei Menschen selbst ist. Dass wir auch lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. Dass wir auch lernen müssen, zu sehen, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Und dass wir auch lernen müssen, uns nicht für jede Kleinigkeit zu melden. Darum bin ich eher einer, der in den letzten Jahren sich auf 2, 3 Hauptprojekte stürzt und die ich auch durchziehe, ohne damit in der Öffentlichkeit aufzufallen.
Hängt es mit Ihrer Nichte zusammen?
Hängt auch mit meiner Nichte zusammen, ja.
Wie alt ist die?
Die ist jetzt 32. Ich habe die Österreicherinnen und Österreicher offensichtlich zu unterschätzt, vor allem die Frauen. Wir wissen, dass wir hohe, hohe Anrufe bekommen, zu 90% von Frauen. Also es ist wieder mal so, dass die Frauen offenbar die Intelligenteren oder die Wärmeren oder die mit mehr Herz sind in diesem Land. Und das ist da wirklich der Beweis.
Österreich, die Zeitung, die haben da so Umfragen gemacht. Da hat sich ja gezeigt, dass die Frauen und die SPÖ und die Grünwähler...
Ja, aber muss man fairerweise sagen, mit großer Überraschung, dass sie den Herrn Strache nicht gefallen, auch die FPÖ-Wähler. waren in einer ungeheuren Form dafür. Was mich sehr enttäuscht hat, dass die ÖVP-Wähler ganz, ganz, ganz minimal dafür waren. Aber da muss man es auch wieder sagen, immerhin war es Josef Bröll, der für einen der bejahenden Menschen in diesem Land die Freiheit gebracht hat, nämlich die gleichgeschlechtliche Empfindung. Josef Bröll hat durchgesetzt, dass es jetzt die sogenannte schwule Ehe gibt. Darf man auch nicht vergessen, auch die ÖVP ist am Umdenken. Und man muss natürlich langsam vorgehen. Ich bin auch immer der Meinung gewesen, dass man nicht über Nacht alles erreichen kann. Jetzt tanzen zwei Männer im Öffentlich-Rechtlichen zur Hauptsendezeit. Es hat viele Menschen gegeben, die uns angerülpst haben, die mit uns sehr hart umgegangen sind. Aber ich glaube, dass das ein Lernprozess ist auch für diese Menschen.
Bei der FPÖ, ist das der Haider-Effekt, der andere Haider-Effekt?
Wissen Sie, ich glaube, dass die FPÖ viele, viele Mitglieder hat, die aus der sozialen Demokratie kommen. Die haben schon in solchen Dingen eine liberale Sicht, glaube ich, und dass die jetzt in einer politischen Sicht dieses Thema offener sehen und liberaler sehen, ist ohne weiteres möglich.
Und wie geht es Ihnen damit, so die Galionsfigur zu sein?
Schlecht, weil ich das nie wollte. Ich habe das nie wollen. Ich wollte nie reduziert sein auf meine Sexualität. Ich wollte auch nie reduziert sein. Ist ja schon komisch, wenn ein Mensch wie ich immer dann auffällt, wenn er sagt, wir leben in einem verlogenen Land oder wenn er mit einem Mann tanzt. Gott sei Dank fallen Aktionen wie Arigona auch schon auf. Er ist extrem wichtig gefunden, aber Arigona zu helfen. Auch da habe ich gesehen, in Kreisen, zum Beispiel der ÖVP, die haben Wort gehalten. Die haben das Mädchen wiedergeholt. Also Sie sehen auch daher schon eine Vielfalt. Sie ist noch gering, aber sie wird immer besser.
Sie verzeihen, aber wie ich Sie vorhin sprechen hörte, ist mir spontan ein Interview eingefallen mit Anne Waldschmidt. Sie ist die erste Professorin für Disability Studies, also für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung. Und sie hat sinngemäß gemeint, dass Randgruppe ein Begriff ist, den die Mehrheitsgesellschaft prägt, damit sie sozusagen sich selbst ins Zentrum stellt und andere an den Rand drängen kann. Würden Sie dieser Aussage zustimmen oder sagen Sie, das ist was, womit ich mich nicht identifizieren kann?
Ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Ich glaube, dass die Gesellschaft Angst hat, vor allem was fremd ist. Und für unsere Gesellschaft, für viele Vertreter der heutigen Gesellschaft, sind Menschen wie Sie oder Menschen wie ich fremd. Und davor hat man Angst. Und die drängt man ins Abseits, um sich sicher zu fühlen. Auch Musiker, die viel zu laut spielen, haben auch kein Gefühl für andere Menschen. Also ich glaube, dass es auch sehr viel Angst gibt, dass Menschen dann aus Angst sich einzäunen, eingrenzen, um sicher zu sein. Ich glaube, dass das auch mitspielt bei all diesen Themen. Ich weiß noch ganz genau, wie wir im ORF zum ersten Mal vor 25 Jahren Menschen im Rollstuhl gezeigt haben, was es da für einen Aufschrei der Öffentlichkeit gegeben hat. Unfassbar! Heute bitte haben wir sensationelle Tanzteams, die im Fernsehen auftreten. Beim Opernball haben wir die Tanzgruppe OK, die auftritt. Es hat sich wirklich schon viel geändert. Noch nicht genug, aber ich glaube, es ist der richtige Weg.
Die lauten Trommeln haben uns also Alfons Haider entrissen. Deshalb flüchteten wir auf die etwas ruhigere Terrasse, gönnten uns ein Glas Sekt und holten eine vom Tanzen erhitzte und sehr gut gelaunte Christine Marek, Chefin der Wiener ÖVP, vors Mikrofon. Der Sekt ging uns aber bald wieder verloren, wie Sie bald hören werden.
Vielfalt definiere ich mit Selbstverständlichkeit. Eine bunte Gesellschaft, wo alles Platz hat und selbstverständlich ist.
Was fehlt uns da noch?
Viel, viel in den Hirnen etwas verändern, Schalter umlegen. Und das fängt bei der Politik an, wobei es sind einfach Bilder im Kopf, Vorurteile. Der Knackpunkt ist die Selbstverständlichkeit. Wenn einfach ein Ball der Vielfalt gar nicht mehr notwendig ist, weil es eh selbstverständlich ist.
Das ist der, weil mein Sekt davon gerennt.
Frechheit.
Wien ist ja seit Jahrzehnten sozialdemokratisch geprägt. Da müsste ich schon mal nachfragen, wie denn die ÖVP-Vision einer Behindertenpolitik aussehen würde.
Ich glaube, dass es gar nicht um Parteipolitik geht, sondern Vielfalt und Barrierefreiheit ist ein Thema, wo alle Parteien zusammenarbeiten müssen. Tatsache ist, dass es selbstverständlich sein muss, dass Menschen mit Behinderung verschiedener Ethnien, sexueller Orientierung, Religionsbekenntnissen, alt-jung, dass die einfach selbstverständlich in der Gesellschaft ihren Platz haben und niemand irgendwo komisch schaut, wenn viele Rollstuhlfahrer da sind und wenn niemand irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht stimmig. Ich glaube, dass es nicht darum geht, Parteipolitik zu machen, sondern da geht es um einen Schulterschluss. Und das ist ja in Wirklichkeit in vielen Bereichen, gelingt das ja. Bei der Zuwanderung zum Beispiel, beziehungsweise Integration in Wien, arbeiten drei Parteien zusammen in der Zuwanderungskommission. Da arbeiten wir selbstverständlich mit, weil es übergreifend notwendig ist. Und ich denke, in der Politik für gleiche Chancen für Menschen mit Behinderung, egal welche sexuelle Orientierung und so weiter, auf verschiedene Ethnien, müssen die Parteien zusammenarbeiten. Und ich glaube, es geht schon vieles über Gesetze natürlich und Förderungen, weil man da einfach auch Vorreiter sein kann und gewisse Bewusstseinsbildung machen kann. Aber wir müssen in die Köpfe hinein, in Richtung Selbstverständlichkeit.
Wie kommt man in die Köpfe? Ich meine, die Barrieren im Kopf wurden ja so oft genannt, dass man sie beinahe schon nicht mehr hören kann. Aber wie kommt man über diese drüber?
Ich habe die Erfahrung, also ich glaube Veranstaltungen wie dieser Ball heute Abend, wo einfach Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen ganz selbstverständlich anwesend sind und unglaublich viel Spaß haben. Es ist der lustigste und tollste Ball der ganzen Ballsaison und Sie können mir glauben, ich war auf vielen. Aber es ist einfach ein Ball der Lebensfreude und ich glaube, wenn wir es schaffen, viele solche Veranstaltungen zu haben, dann haben viele Menschen Aha-Erlebnisse. Und ich bemühe mich oft ganz bewusst, Menschen mitzunehmen zu solchen Events, die eher kritisch sind oder eine gewisse Distanz, Hemmschwelle haben. Weil oft ist es ja gar nicht böser Wille, sondern man weiß einfach nicht, wie man umgeht miteinander. Und wenn man dann einfach durch ganz normal, manchmal braucht es ein bisschen Druck, ein bisschen einen Zwang und ich schleppe die einfach mit und auf einmal geht der Knopf im Kopf auf. Es ist irrsinnig mühsam, weil es um Vorurteile geht, weil es um Bilder geht, die einfach nicht stimmen. Aber wenn man etwas im Kopf hat, ein Vorurteil hat, dann ist das nicht einfach so durch ein Gesetz änderbar, leider. Sondern das muss man einfach selbstverständlich erleben und ich glaube, dass das einfach funktionieren kann. Wenn natürlich auch die öffentliche Hand Veranstaltungen wie eine solche regelmäßig fördert, wenn das einfach immer öfter auch stattfindet, auf verschiedenen Ebenen, das muss nicht der Ball sein, das können unterschiedliche Events sein, dann gelingt es. Oder wenn die Firmen auch stärker Menschen mit Behinderung oder Menschen, die einfach nicht jetzt der, was jemand als Norm empfindet, als normal empfindet, als Standard empfindet, wobei Standard eh uniform ist und fad ist. Wenn das einfach in den Firmen stärker selbstverständlich ist, also dann kann es gelingen.
Bewusstsein entsteht dann, wenn zum Beispiel der Sohn, die Tochter entweder schwul
durch persönliche
oder
Betroffenheit, ja,
oder
genau,
einen Ausländer heiratet.
Ja.
Oder die Nachbarn Ausländer unter Anführungszeichen sind, aber eh nicht.
Ja, genau. Genau, ich kann nicht Schmarotzer oder so ungefähr. Ja, genau.
Also total
ja, aber ich glaube trotzdem, wenn auch die Medien drüber schreiben, wenn es einfach ganz normale Geschichten gibt drüber. Wenn zum Beispiel die Spira in ihrer Liebesgeschichten und Heiratssachen auch regelmäßig Menschen mit Behinderungen hat. Sie haben jetzt lesbisch-schwule Paare ab und zu, beziehungsweise Homosexuelle, die einfach einen Partner suchen, eine Partnerin suchen. Aber wenn dort einfach auch Menschen mit Behinderung öfter vorkämen, im ganz normal life, weil dann ist es auch normal, mit den Gefühlen, die jeder Mensch hat, mit den Bedürfnissen, mit den Ängsten, Sorgen, die jeder Mensch hat, einfach, dann wird es zur Selbstverständlichkeit.
Darf ich eine spontane Frage stellen? Mhm. Das Konzerthaus hat jetzt eine Frau im Rollstuhl als Abonnement und wirbt damit auf Plakaten. Könnten Sie sich für die ÖVP Wien auch vorstellen, mit behinderten Menschen zu werben?
Ja, eh klar. Natürlich. Ja? Ich halte das für eine großartige Idee. Absolut. Ich werde das jetzt einfach klauen, okay?
Wenn ich sehe, freue ich mich. Dann sagen Sie das
ist
an die
okay. Freaks. Aber, ja. Aber Sie verlangen da nicht kein Urheberrecht oder so, oder?
Nein.
Ja, super.
Wenn Sie vorher die Bälle erwähnt haben und gerne mehr Bälle hätten, liegt mir schon die Frage auf den Lippen, worauf Sie sich heute Abend noch am meisten freuen.
Kann ich gar nicht sagen. Es ist der ganze Ball einfach so nett, so lustig, weil du hast einfach das Gefühl, von Anfang an, der Ball ist Lebensfreude. Bei allen, die da sind. Egal, ob sie eine Behinderung haben oder wo sie herkommen. Also völlig unabhängig. Alle, die da sind, genießen den Ball irrsinnig.
Mir interessiert jetzt noch was anderes, nämlich wie gehen Sie mit Arbeitsüberlastung um als Politikerin?
Gute Frage. Ich tanze, ich singe und ich rede einfach mit Freunden. Und ich meine Arbeitsüberlastung spürt man nicht, wenn das, was man macht, Freude macht. Ich genieße halt dann die Freizeit umso mehr. Also wenn Wochenende ist, morgen zum Beispiel ist kein Termin, das ist großartig und ich werde diesen Tag genießen. Ich lese sehr viel dann. Ich lese ganz viel, ganz triviale Sachen, wo ich einfach Hirn ausschalte. Aber ich mache dann schon ein bisschen Fitness und so weiter. Man macht halt Dinge in der Freizeit bewusster. Und das lernt man einfach, weil der Körper dann eh die Grenzen zeigt und sagt, okay, aus geht nicht mehr. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn du das, was du tust, gern tust, dann machst du es auch in sehr hohem Ausmaß. Wobei ich sage, die letzten Monate waren teilweise, wenn das dann auch sehr starke psychische Belastung ist, dann wird es halt heavy. Aber
ich wollte eh
trotzdem
fragen, tut das nicht auch weh, die Häme, die sie da sicher gespürt haben, und die ist auch ein bisschen Sündenbock?
Ich sage ganz offen, es hat unfassbar weh getan. Wenn man jeden Tag in der Zeitung liest, dass man ein Vollidiot ist, de facto, das ist schlimm. Wobei, ich habe mir gedacht, wenn ich es einfach überlebe für mich, dann macht es mich stärker und es ist so. Es tut nicht mehr weh, es ärgert mich, aber ich lasse es nicht mehr persönlich zu mir. Und es ist ein Lernprozess.
Das heißt, man kann auch nur mehr gewinnen, wenn man in den Medien mal ganz unten war, oder?
Ja. Nein, nicht nur in den Medien, sondern generell. Ich war ganz unten. Ich meine, der 10. Oktober und das, was danach gekommen ist, ich war ganz unten. Aber jede
Spaß.
Krise, es macht Freude. Und ich bin einfach fester Überzeugung, ich bin ein hoffnungsloser Optimist und ein Idealist. Und ich bin einfach fester Überzeugung, jede Krise ist eine Chance. Und diese Chance versuchen wir momentan zu ergreifen mit einem Prozess, der extrem spannend ist, der sehr high risk ist, weil zu öffnen und Dinge zu probieren, die wir noch nie probiert haben, und auch einfach einen Prozess, wo wir uns Ideen holen, wo wir nicht wissen, was herauskommt, das ist extrem spannend und ich glaube, es ist unsere letzte Chance.
Es ist selten, dass eine Politikerin so offen über die Verletzungen spricht, die ihr die Politik zugefügt hat. Kurz danach schnappten wir uns Alef Karun vor das Mikrofon. Sie ist Nationalratsabgeordnete der Grünen und deren Sprecherin für Integration, Migration und Menschenrechte. Geboren wurde sie in Ankara. Dort besuchte sie auch das österreichische Gymnasium St. Georgs Kolleg. Mit 19 Jahren kam sie dann nach Österreich. Sie studierte in Innsbruck und Wien Politikwissenschaft, ehe sie in die praktische Politik einstieg.
Es gibt Diskriminierung noch immer, auch hier, gegenüber behinderten Menschen. Was ich aber gemeint habe, war eine echte Sündenbockpolitik. Also, dass man die wirklich als der Grund von Problemen oder Schuld an einer Misere hinstellt. Das gibt es nicht mehr. Ob es sozusagen behinderten Menschen in Österreich besser geht, relativ gesehen schon. Also um jetzt beim Beispiel mit Rollstuhlfahrerinnen und meiner Tante zu bleiben, selbst in der modernsten Stadt der Türkei in Istanbul können Rollstuhlfahrerinnen kaum auf die Straße gehen, weil sie einfach 100 Meter weiter nicht mehr weiterkommen, weil es sehr, sehr oft keine Gehsteigabschrägungen gibt. Das ist etwas, das ganz massiv ihren Alltag beeinflusst und verschlechtert, weil sie dadurch quasi gezwungen sind, in ihrer Wohnung zu verbleiben und nicht diese Bewegungsfreiheit haben, die Rollstuhlfahrerinnen in Österreich beispielsweise, also zwar nicht überall, das weiß ich auch, ja, aber ich glaube schon, dass es in Österreich inzwischen verpönter ist, offen behinderte Menschen zu diskriminieren und diskriminierend in der Öffentlichkeit über sie zu reden. Da schaut es in der Türkei leider anders aus. Noch immer. Ja. Also wenn zum Beispiel in ganz konkret in Diskussionen, wenn gesagt wird, ja, es müssen mehr Arbeitsmöglichkeiten für behinderte Menschen geschaffen werden, dass da beinhart und unverschämt die Aussage kommt, naja, was willst du, es sind so viele gesunde Menschen, unter Anführungszeichen, also wobei das aber nicht unter Anführungszeichen gesetzt wird, ja, es sind so viele gesunde Menschen ohne Arbeit, warum sollen wir was für die behinderten Menschen machen und so.
Aus dem Bereich Wirtschaft hatten wir Topmanagerin Tatjana Oppitz vor Mikrofon. Seit Anfang 2011 ist sie Generaldirektorin von IBM Österreich. Sie setzt sich seit vielen Jahren für Frauenförderung und Diversity ein. So ist es ihr ein großes Anliegen, mit Hilfe von Coaching-Programmen junge Frauen beim Erreichen ihrer Karriereziele zu unterstützen. Sie selbst ist in Kalkutta geboren und hat die Vienna International School und das Lycée besucht. Später studierte sie Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Meine Vermutung ist immer, dass die Diversity eine Vorgabe aus den USA ist. Ist das so? Wie viele Vorgaben haben Sie?
Das ist keine Vorgabe. Diversity ist für uns ein Teil unserer Firmenkultur. Sie müssen sich vorstellen, die Firma IBM gibt es bereits seit 100 Jahren. In der Vorgängerfirma hat es bereits 1899, haben die schon 3 Frauen aufgenommen und einen Schwarzen. Und Behinderte gibt es bei uns im Unternehmen seit 1924.
Moment, 1899, da hat es ja sicher schon mehr berufstätige Frauen gegeben.
Naja, das war nicht so selbstverständlich. Das waren wirkliche Angestellte. Und Behinderte haben wir die ersten Behinderte bereits 1924 aufgenommen. Also das war keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, für uns ist es ein Teil unserer Firmenkultur und wir hatten unser Firmenbegründer, Thomas Watson Senior, der hat das wirklich eingebettet in die Firmenkultur und das ging jetzt auch Frauen, Gleichbehandlung der Frauen, Equal Pay, wo das kein Thema war. Ja, das war kein Thema, das war 30er Jahre, ja, wo keiner darüber nachgedacht hat. Und wenn Sie sagen, Frauen hat es gegeben, ja, Frauen hat es gegeben, vielleicht Arbeiterinnen, aber nicht Angestellte. Ja. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, was uns wahnsinnig wichtig ist, ist keine Vorgabe, sondern wir leben das. Ja. Wir haben ja auch hier in der IBM Österreich Behinderte, wir haben einen Behindertenvertrauensperson, 2 sogar, und wir schauen, dass ja auch unser Gebäude behindertengerecht ist. Also es ist keine Vorgabe, sondern es ist, das möchte ich schon jetzt richtigstellen, Teil unserer Firmenkultur.
Aber amerikanische Konzerne haben mehr gesetzliche Verpflichtungen als österreichische Konzerne.
Das mag schon sein, ja, aber ich glaube, eine Kultur ist, das eine ist das Gesetz, aber das eine ist die Kultur. Weil schauen Sie, 100 Jahre, ein IT-Unternehmen, das es 100 Jahre lang gibt. Warum gibt es das seit 100 Jahren? Weil es immer Innovationen vorgebracht hat. Wie bringen Sie Innovationen vor? Indem Sie Vielfalt zulassen. Und Vielfalt heißt, dass wir alle Religionen tolerieren, dass wir nicht schauen auf die Hautfarbe, dass wir auf die, dass jetzt Homosexuelle, Lesben etc. Und das ist wichtig für unser Unternehmen. Und ich meine, natürlich gibt es auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen erfüllen muss und die sind länderspezifisch, aber nichtsdestotrotz denke ich mir, ist das Thema Diversity, Vielfalt schon etwas, was zum Beispiel eine Firma wie IBM anders lebt als manche andere Unternehmungen, die dann einfach Gesetze erfüllen.
Haben Sie in Ihrem Leben einmal Diskriminierung erlebt?
Diskriminierung, das ist eine gute Frage. Wo fängt Diskriminierung an? Wann fühlt man sich diskriminiert? Persönlich würde ich sagen, nein, ich habe es nicht erlebt. Aber ich denke mir, dass es nach wie vor viel Diskriminierung gibt.
Seit wann sind Sie bei IBM?
Ich bin schon seit 23 Jahren dabei.
Und vorher?
Vorher war ich 3 Jahre bei einer anderen Firma, bei der Firma Kodak. Und davor habe ich studiert, also war ich an der Wirtschaftsuniversität.
Also Sie haben, glauben Sie, Sie haben es persönlich nicht erlebt?
Vielleicht habe ich es nicht so empfunden. Ich bin selber ein sehr offener Mensch. Ja, und ich weiß nicht, ich gehe sehr leicht auf Leute zu. Und vielleicht, ich habe selber Diskriminierung nicht erlebt. Ich bin selber Multikulti, ich bin Tochter eines Diplomaten und bin international aufgewachsen, bin in eine internationale Schule gegangen.
Wo?
Hier in Wien, in die Vienna International School. Danach bin ich in das Lycée Français de Vienne gegangen, habe das Baccalauréat gemacht, bin eigentlich sehr multikulti aufgewachsen. Vielleicht habe ich das, wie gesagt, ich habe mich nie diskriminiert gefühlt.
Und wenn Sie dann diese Fragen bekommen, wie Frau in der Wirtschaft, Karrierefrau, nervt Sie das?
Manchmal nervt es mich schon, aber ich sehe trotz allem, dass wir noch nicht zum Ziel gekommen sind. Also es ist noch ein langer Weg, bis wirklich die Gleichbehandlung da ist. Ich selber bin froh, dass ich für eine Firma wie IBM arbeiten kann und darf, aber ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht in jeder Firma so ist wie bei uns in der Firma. Ja. Es nervt mich manchmal schon, nichtsdestotrotz möchte ich nicht aufhören zu kämpfen für alle, weil ich glaube, es ist noch viel zu tun. Und ich möchte das den anderen Frauen zurückgeben, was ich erreicht habe. Sie ermutigen, dass sie auch ihren Weg gehen, wen sie es wollen.
Welche Unterstützungen von staatlicher oder auch von anderer Seite würden Sie sich wünschen, um diesen Kampf langfristig auch zu gewinnen für eine Gleichstellung sowohl von Mann und Frau als auch von behinderten und nicht behinderten Mitarbeitern und Menschen?
Die Unterstützung muss dahin gehen, dass mehr Bewusstsein geschaffen wird. Man muss auch schauen und wirklich diese Barrierefreiheit, wenn man sieht, auch nach wie vor, wir reden alle zwar von Barrierefreiheit, aber es ist nicht vieles wirklich barrierefrei. Ja? Unabhängig, ob das Behinderte sind oder alte Menschen, das ist vollkommen egal. Man sieht nach wie vor sehr viele Institutionen, die das nicht leben. Und da müsste wahrscheinlich der Staat, die Verwaltung doch viel, viel mehr unterstützen und einfach schauen, dass das tatsächlich passiert. Und wenn man jetzt neue Gebäude baut, das passiert schon, aber es gibt sehr viele Häuser, die einfach nicht behindertengerecht sind. Ja?
Wir haben schon im Rahmen unserer Best-Practice-Projekte mit einigen Firmen gesprochen, von Ford bis hin zu kleineren Firmen. Alle, die Diversity erfolgreich betreiben, sagen wir, machen es. Wir tun es gern, aber wir könnten nicht wirtschaftlich messen, was es bringt. Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
Ja, das wurde ich schon sehr oft gefragt. Wie messen Sie das? Haben Sie Scorecards? Man misst es vielleicht im Erfolg einer Firma. Was ich vorhin gemeint habe, wenn ich Innovation schaffen möchte, dann brauche ich die Vielfalt. Ja? Und wenn ich jetzt schaue, wie in den Märkten, in denen wir uns bewegen, die sind wirklich sehr, sehr herausfordernd. Wir sind ja nicht als IT-Firma alleine und Innovation ist wahnsinnig wichtig und es kann nur dann passieren, wenn wir alle, wirklich alle inkludieren.
Das heißt, die Vielfalt und die Beschäftigung mit der Vielfalt eigentlich dahingehend, dass man ständig darin geschult wird, vorauszudenken und den anderen sozusagen einen sprichwörtlichen Schritt vorweg zu sein?
Genau. Wir haben Leute, die vielleicht sehbehindert sind, aber sie sind wirklich fantastische Mitarbeiter. Warum sollte dieser Mitarbeiter nicht einen besonderen Bildschirm bekommen? Und da kommen dann auch neue Ideen zustande, dass man sagt, man kreiert vielleicht ein neues Produkt. Das hilft ja wiederum sehr, sehr vielen Leuten auf der Welt. Das heißt, auch anhand von Behinderten kann man auch neue Sachen entwickeln. Ja? Es geht ja nicht nur um die soziale Komponente, die wahnsinnig wichtig ist. Es geht auch einfach um diese Kreativität, die auch dann stattfindet. Ja?
Eigentlich produzieren ja Sie viele Produkte, die dann
genau.
für Barrierefreiheit sind.
Genau. Ja, das machen wir und das ist eben das, was ich gemeint habe. Ich glaube nicht, dass wir das nur machen, um zu sagen, naja, wir erfüllen irgendwelche Gesetze. Ja?
Das habe ich auch nicht gemeint. Ich meine, ich weiß.
Ich weiß schon, was ich. Sie haben gemeint, nur die Vorgaben als amerikanischer Konzern sind die Vorgaben wahrscheinlich.
Ich glaube, dass amerikanische Konzerne und ihre Ableger in Österreich es leichter haben,
ja.
weil sie viel mehr Bewusstsein haben ja. als österreichische Konzerne. Also, ja. ich habe vor Jahren einmal mit HP ja. Ein Interview gemacht. Die haben damals vor 15 Jahren 40% Frauen
ja.
in irgendwelchen
Stimmt.
Positionen
ja, ja.
gehabt. Und
ja.
Das sind ja österreichische Konzerne meilenweit davon ja. entfernt.
Wobei ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil im Endeffekt Frauen sind genauso gut wie Männer, ja, und sie haben vielleicht andere Eigenschaften, aber genau das ist es, was diesen Erfolg ausmacht.
Aber der Punkt
ja?
für mich war immer, es gibt in den USA strenge Antidiskriminierungsgesetze, bei uns gibt es Wischiwaschi-Gesetze.
Ja. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Ich sage immer, jeder Beitrag zählt, ja. Und jeder, der einmal weiß, wie das ist, und es gibt ja auch so Möglichkeiten, dass man sich selber in einen Rollstuhl setzt und einmal einen Tag mit einem Rollstuhl fährt oder dass man einen Tag lang als Blinder herumritzt, wie schwierig das ist.
Haben Sie das je gemacht und wenn ja, wie ist es Ihnen dabei ergangen?
Ich hab das noch nicht gemacht, aber meine Schwiegermutter ist selber auch im Rollstuhl und ich weiß, wie schwierig das ist. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, auch für einen gesunden Menschen, wie schwierig es ist, einen Menschen in einen Rollstuhl zu schieben, das ist ja auch nicht einfach. Ja.
Sie hörten eine Sendung von Margarete Endel und Christoph Dierenbacher. Ein herzliches Dankeschön auch an den Ballveranstalter Equalizent. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie auch auf www.freak-radio.at. Nächsten Dienstag spricht Gerhard Wagner mit seinen Gästen über Paradigmenwechsel, Individualisierung und Gleichstellung. Sie hören eine Aufzeichnung aus dem ORF Kulturcafé.